Und beim ersten Mal haben unsere Freunde schon gesagt, ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr habt den Zack-Zack nicht gefragt.
Wer ist Zack-Zack?
Vulkanflüsterer. Und wir haben eine Kletterroute im Krater erschlossen. Ich glaube, das ist weltweit die erste Kletterroute im aktiven Vulkan.
Herzlich willkommen bei dem Arbeitsschutz-Podcast von SafeGuru bei ASafe. Mein Name ist Manuel Westerbarkay und ich treffe mich hier mit den Machern der Branche. Mit Menschen, die mich interessieren, faszinieren und die inspirieren. Schreibt mir gerne eine Nachricht an info@safeguru.de, wie euch die Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne 5 Sterne in der Bewertung. Wenn ihr mal einen Tipp habt, mit wem ich mich unbedingt unterhalten sollte, schickt mir gerne eine Nachricht. Heute bin ich zu Gast bei Ulla Lohmann. Ulla ist Fotografin, Filmemacherin und Vulkanexpertin. Sie hat auf den ersten Blick nichts mit PSA zu tun. Sie organisiert Expeditionen und dreht Reportagen. Im Rahmen einer National Geographic-Expedition ist sie zusammen mit ihrem Mann Basti und einem Vulkanexperten in einen aktiven Vulkan abgeseilt, um den Lavasee zu fotografieren. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, wie sie von Jules Vernes Buch Eine Reise zum Mittelpunkt der Erde fasziniert war und wieso ihr Kindheitstraum, einen Lavasee zu sehen, entstanden ist. Am Ende standen wir kurz vor dem ersten Abseilen und an dieser Stelle steigen wir auch wieder ein. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, sollte unbedingt damit starten. Wir haben uns bei Ulla zu Hause getroffen und ihr hört vielleicht ab und zu ein Brummen im Hintergrund. Das liegt daran, dass vor dem Haus Bauarbeiten waren. Jetzt wünsche ich euch aber viel Spaß bei Teil 2 von diesem spannenden und inspirierenden Gespräch. Wie macht man das Seil oben fest? Also werden ja wahrscheinlich keine Bäume wachsen, keine großen Felsen rumliegen oder wie macht man das fest überhaupt?
Wir haben Sandanker verwendet und zwar haben wir einfach aus dem Baumarkt, man hat ja auch das Problem, man muss ja alles da in das Land rein transportieren. Wir hatten ja jetzt nicht so viele Mittel gehabt und wir wollten es möglichst günstig natürlich machen. Wir haben einfach aus dem Baumarkt so Gartenzäune, Zaunstangen geholt, die innen drin hohl waren, haben die dann in der losen Asche vergraben und wie so ein Sandanker dann quasi 45 Grad Winkel zum Anker verankert. Ich weiß nicht, ich bin Physik nicht so gut, aber macht schon Sinn,
ich verstehe
oder?
Es. Ja, prima. Macht Sinn. Ja. Also kreative Lösungen geschaffen, dann
genau.
Auch noch.
Okay. Und dann mehrere, also wir hatten glaube ich 4, 5 von diesen Ankern und dann einfach einen Ankerpunkt draus gemacht und da das Seil dann festgemacht.
Genau, dass die Last verteilt ein bisschen und das dann sicher ist. Okay, dann habt ihr das Seil gehabt. Ihr habt einen Ort gefunden, wo das Seil nicht so schnell beschädigt wird. Ihr hattet irgendwann bessere Wetterkonditionen.
Nach 4 Wochen. Wir haben 4 Wochen im Regen gewartet. Boah. Und mir sind sogar uns ist die Unterwäsche am Leib geschimmelt. Ich musste morgens immer als erstes BH über dem Feuer trocknen, weil das schimmelig war.
Das kenne ich vom Alpe Adria Trail. Da hat es die ersten 5 Tage auch geschüttet wie aus Eimern. Und dieses Gefühl, nicht mehr trocken zu werden, das ist ätzend.
Man stellt sich das immer so warm vor in den Tropen, aber der Vulkan ist auf 1600 Meter ist die höchste Stelle und das Basislager war ungefähr auf 1000 Metern und da ist es in den Tropen auch schon ganz schön kalt und vor allem, wenn es die ganze Zeit feucht ist, das ist nicht so lustig. Und wir hatten natürlich auch nicht so viele Sachen dabei, vor allem auch am Essen haben wir gespart. Wir hatten Tütensuppen dabei für morgens, mittags und abends, diese 2 Minuten Nudeln. Das war jetzt nicht so wirklich spannend. Und die Zelte sind dann irgendwann auch durchgeweicht, weil der saure Regen natürlich auch die Zeltplane kaputt macht. So ein bisschen außerhalb beim Basislager war das nicht ganz so schlimm, aber war natürlich auch saurer Regen. Es gibt kein frisches Wasser, das heißt, du kannst 4 Wochen lang nicht duschen, außer mit dem sauren Regen, was jetzt nicht so super gut ist für die Haut. Und du hast natürlich immer die Asche dazwischen, das heißt, du hast so eine juckende Ascheschicht permanent auf deinen Haaren, die sowieso ganz brüchig sind und ausfallen wegen dem sauren Regen. Die Haut schuppt und juckt, weil da auch immer saurer Regen drauf ist, du kriegst es nicht ab.
Klingt voll romantisch.
Genau.
Voll schön.
Ja, super, oder? Nicht waschen, stinkige Socken.
Genau, und wahrscheinlich ein hohes Maß an Frustration. Wann klart es auf? Ja. Wie gehst du mit sowas um, mit der Frustration?
Ich bin nicht geduldig, ich kann nicht warten, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe dann viel geschrieben, wie viele Worte es für Regen gibt, habe ich dann aufgezählt. Oder wir haben Stadt, Land, Fluss mit Essen gespielt. Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, Cocktail. Aber irgendwann hatten wir auch keine Zettel mehr, es war ja auch nichts mehr trocken. Wir waren nicht alleine, wir hatten einen Vulkanologen dabei, der Thomas Bouillet. Mhm. Und der hat dann sogar angefangen, so einen kleinen Mini-Vulkan zu bauen, um da wenigstens irgendwas dran untersuchen zu können. Wir haben uns aus Palmenwedel so Unterstände gebaut. Also wir haben eigentlich ständig irgendwas am Basislager gebaut. Das war eigentlich ganz lustig. Wir haben Orchideen gepflanzt, wir haben gegärtnert. Wir haben Erkundungsstreifzüge gemacht, soweit es irgendwie in dem Umfeld mit dem Regen möglich war. Und wir haben so ein Campusboard uns gebaut, wo wir dann Klimmzüge dran machen konnten.
Also für alle, die auch kein Campusboard kennen, das ist üblich beim Klettern, kann man sich wunderbar über den Türstock hängen und dann quasi am Finger oder an mehreren Fingern Klimmzugübungen machen.
Und wir haben eine Kletterroute im Krater erschlossen. Nein. Ich glaube, das ist weltweit die erste Kletterroute im aktiven Vulkan.
Was für ein Schwierigkeitsgrad?
Glatt 7. Vielleicht, also ich würde sagen 7 plus, der Basti sagt glatt 7. Es ist eine sehr, sehr, sehr schöne Route, weil du ganz runde Pockets drin hast. Der Vulkanstein hat an der Stelle die Gasblasen freigelegt. Das heißt, du kletterst eigentlich an runden Gasblasen, aber an großen Gasblasen. Und dann gibt es eine kleine Traverse an der Kante entlang und nach oben. Also ist jetzt nicht besonders lang, aber wunderschön und wir hatten nichts anderes zu tun und wir haben dann auch nachts Fotos gemacht. Der Vulkan glüht hinten dran und ich habe dann Fotos von Basti, wenn er dann gerade den Schlüsselzug in der Nacht macht mit dem glühenden Vulkan dahinter.
Mega.
Das war schon nicht schlecht.
Also ihr habt das Beste draus gemacht, höre ich raus.
Ja, wir sind immer noch zusammen. Also wir haben es nicht gegenseitig zerfleischt.
Nein. Das ist schon mal gut. Und wird die Route schon wiederholt? Vermutlich nicht.
Nein, noch nicht.
Okay.
Aber die Haken sind noch drin. Also wir waren jetzt gerade, ja, im letzten Mai war ich wieder dort und habe geschaut, also den Haken geht's noch gut.
Das ist schön.
Trotz Vulkangasen sind die nicht verrostet. Also wir haben auch spezielle Haken genommen, aber also wie beim Titan, wie beim Salz auch und das hält. Ja, und dann haben wir uns sozusagen diese ganze Warterei haben wir dann satt gehabt und wir hatten dann endlich halbwegs schönes Wetter und dann haben wir sind wir los und haben die Seile installiert, dass wir von der, also wir haben das alles in 3 Stufen eingeteilt, von ganz oben bis ganz unten, haben wir gesagt, wir machen das so 2 Terrassen, erste Terrasse, zweite Terrasse und dann runter, haben uns auf die erste Terrasse abgeseilt, das war ein Standardprozedere, was wir schon oft gemacht hatten und dann von der zweiten Terrasse haben wir dann die Seile verankert und wollten uns dann gerade, also von der ersten auf die zweite Terrasse haben wir uns dann auch abgeseilt, zum ersten Mal waren wir dann auf der zweiten Terrasse, das war total schön.
Spannend, oder?
Ja. So, ja, wir haben dann auch Proben genommen, weil der Thomas Bouillet, ein französischer Wissenschaftler, hat sein Leben dem Vulkan in Vanuatu gewidmet. Das ist der größte Produzent von vulkanischen Gasen im Ruhezustand weltweit, wenn er denn aktiv ist und keiner weiß darüber Bescheid. Das heißt, wenn dieser Vulkan richtig explodiert, würde das eventuell auch für uns Konsequenzen geben? Fragezeichen, keiner weiß es. Im Moment ist er nicht so aktiv, das heißt, die Frage stellt sich im Moment nicht, aber man weiß es nicht. Und deswegen will der Thomas Bouillet den Vulkan untersuchen und er wollte eine Probe von der frischen Lava nehmen, die Aufschlüsse darüber gibt, wie viele Gase dann drinne sind, was da in der Magmakammer vor sich geht. Und deswegen haben wir ihn mitgenommen und er hat dann überall Proben genommen, ist immer dann weiter runter mit uns zusammen. Und ja, er hat seine Proben genommen, ich habe ihn fotografiert und der Basti war gerade dabei, als die Seile für die dritte Terrasse zu installieren, als es angefangen hat zu
regnen.
Ganz genau. Und dann saßen wir im Vulkan, so ungefähr 350 Meter, 400 Meter innen drin und dann hat es angefangen zu regnen, saurer Regen. Ich habe dann gemeint, naja, lass uns doch noch weiter runtergehen, wir sind schon da, die Seile werden schon noch halten. Und die Jungs meinten nur, spinnst du. Wir haben da ein bisschen gewartet. Ich weiß noch, wir hatten uns unter so einer Plane zusammengekauert, haben eine Tüte Gummibärchen geteilt, weil wir einfach nichts dabei hatten. Also wir müssen es ja alles auch wieder hochschleppen und runterschleppen. Also wir hatten 1,5 Liter Wasser für den Basti und mich zusammen für, glaube ich, so 30 Stunden.
Ist das nicht so viel?
Nee, aber ich nehme dann Aspirin, dass ich halt keinen Kopfweh bekomme. Im Notfall geht es schon. Ich konnte es einfach physisch nicht schleppen. Wir hatten eine Tüte Gummibärchen zum Essen dabei, weil viel Zucker und ganz schnell geht auch. Ich meine, man muss dazu sagen, wir hatten nicht geplant, dass es so lange dauert mit dem Wasser. Hätten wir eigentlich besser planen können, wenn wir es gewusst hätten, aber weiß man ja nie. Und das Foto-Equipment, das vulkanische Equipment, das wiegt natürlich. Und dann haben wir zusammengekauert, die Gummibärchen geteilt und so überlegt, was wir tun sollen. Und naja, die Jungs haben gemeint, wir sollen uns mal die Abseilstelle anschauen. Und zum Glück habe ich dem zugestimmt. Ich bin ja auch so ein Dickschädler wie damals mein Lurch und habe gesagt, wir gehen runter. Aber die Abseilstelle habe ich mir dann doch noch angeschaut, zum Glück. Denn nachdem das ja der Entwässerungsstrom oder der Entwässerungsweg vom Vulkan, vom Regen ist, kam der ganze Regen runter. Und mit dem Regen zusammen Asche, kleine Steine, größere Steine, noch größere Steine und Steine von der Größe von einem Kleinwagen.
Wow.
Genau. Und dazwischen hing irgendwo unser Seil. Und da hätten wir dann hoch sollen. Habe ich gesagt, okay, ich glaube, wir haben tatsächlich ein Problem. Lass uns mal schauen, wie wir das Problem lösen und lass uns doch mal vergessen, da weiter runterzugehen.
Also ihr habt nicht nur den sauren Regen, es ist auch Steinschlaggefahr und auch durchaus große Steine.
Genau.
Also da hilft auch kein Helm mehr.
Nö.
Am Ende.
Nö. Und dann noch die Gefahr durch diese heißen Stellen, das ist ja immer noch gegeben.
Genau, die heißen Stellen. Und dann ist ja der Lavasee irgendwo noch. Und der kommen ja auch durchaus Explosionen oder fliegt da was rum oder wie kann man sich das vorstellen? Oder ruht der so in sich oder wie?
Also so weit da oben, ich sag mal, da ist man immer noch so 250 Meter oberhalb vom See, da merkt man das nicht so wirklich. Das ist auch nicht so heiß, also da kann man auch ohne Hitzeschutzanzug arbeiten. Der hat seine Gase, das ist natürlich das größte Problem, dass der entgast, ständig entgast. Aber zum Abseilen hoch und runter ist das nicht das Problem. Witzigerweise ist da eher das Problem, dass es ein Erdbeben gibt oder ein vulkanisches Beben. Die ganze Erde wackelt ja ständig so ein bisschen. Aber wenn es mehr wackelt und man in diesem Vulkantrichter drin ist, hat man Pech. Und Erdbeben sind in Vanuatu auch sehr häufig, also es muss kein vulkanisches Beben sein. Der Vulkan war relativ ruhig, den hatten wir lange Zeit vorher auch schon beobachtet. Da hat sich nichts gefehlt, aber es kann natürlich immer mal ein Erdbeben sein und dass dann die Wände auch einstürzen. Das wäre eigentlich die größte Gefahr, als wir unten im Vulkan waren, dass es ein Erdbeben gibt.
Was ja unkalkulierbar ist.
Genau.
Am Ende.
Aber das kann
auch, also Restrisiko.
Klar, quasi. Aber das kann auch wirklich in der Stadt kommen. Das kann auch einem in einem Gebäude treffen, wo es noch viel gefährlicher ist. Also dieses Restrisiko konnten wir nicht kalkulieren. Wir konnten allerdings kalkulieren, dass wir da jetzt ganz, ganz, ganz schnell hoch müssen. Wir haben ein bisschen gewartet, bis die größten Steine runtergekommen sind, weil dann hat der Regen ein bisschen nachgelassen und die Steine wurden dann auch schon weggeschwemmt und dann kamen nur noch kleinere runter.
Kleiner heißt?
Ja, also schon so, dass es sehr wehgetan hätte, aber
Fußballgröße.
Ja, ja.
Okay.
Und es war eben schon ein bisschen doof, aber was wirst du machen? Du kannst ja nicht noch länger warten. Und dann haben die Steine, sind immer weniger große gekommen, haben wir dann ein bisschen abgewartet, haben wir gesagt, naja gut, jetzt irgendwann muss es schon sein. Und dann hatten wir uns auch darüber gestritten, wer jetzt wie zuerst hochgeht. Jeder wollte den anderen in Sicherheit wissen. Keiner wollte ohne den anderen weiterleben, wenn man das so will. Und da haben wir uns auch wieder gestritten. Du gehst als Erster, nein ich, nein du, nein du. Und jeder wollte dem anderen was Gutes tun. Wir haben uns dann am Schluss auf einen Kompromiss geeinigt.
Der wie aussah?
Wir haben nochmal einen Zwischenstand auf halber Strecke gemacht. haben dann einfach aufeinander gewartet.
Ja, ihr hattet ja auch Zeit.
Ja, wir haben die Zeit aber auch gebraucht.
Ja.
Was wir nicht kalkuliert hatten, dass mit dem Regen natürlich das Seil auch ein bisschen aufgequollen ist, dass die Asche sich mit dem Ganzen vermischt hat und dass wir beim Aufsteigen, wir hatten dann Bruststeigklemme und Krigri und für die Hand eben Handsteigklemme, dass das einfach dann ganz doof ist, das durch das Krigri wieder hochzuziehen.
Also Krigri, wer es nicht kennt, ist ein Sicherungsgerät aus dem Klettern, aus dem Sportklettern eigentlich, das unter Belastung das Seil blockiert. Das heißt, ich kann drin sitzen, hängen bleiben und über die Brust- und Steigklemme kann ich mich im Prinzip hochziehen.
Ganz genau.
Klar. Und wenn es dicker wird und dann nicht mehr gut durchpasst und durch das Asche dann verklemmt, das ist schon,
Genau, das macht keinen Spaß.
Nee. Das macht echt keinen Spaß.
Nee. Nein, stopp. Beim ersten Mal hat man noch nicht mal an der Brust was. Das heißt, man hat nur das Kriegri. Das war zusätzlich noch das Problem, dass wir auch schwere Rucksäcke hatten, dass der Oberkörper immer so nach hinten gefallen ist.
Und Schwerpunkt ist ja dann deutlich höher. Ja?
Genau. Ja. Wir hatten nämlich nicht mit einer Bruststeigklemme gearbeitet, die den Schwerpunkt am Seil hält, sondern tatsächlich einfach nur wie beim Klettern, wenn man mal ganz kurz aufsteigen muss. Und naja, für uns 600 Meter im freien Seil aufzusteigen, das ist nicht so schwierig. Aber wenn es dann regnet, wenn es dann noch feucht ist und schwer zum Durchziehen, das war so Hölle.
Das glaube ich, ja.
Es war auch ein Teil überhängend und dann musste man über den Überhang drüber hochkommen, wo natürlich das Kriegri ständig blockiert, wenn man dann mit seinen Füßen im Leeren hängt und versucht, sich dann hochzuziehen, wenn es von oben dann blockiert. Das macht keinen Spaß. Wir haben es einigermaßen hingekriegt, aber der Thomas, der Wissenschaftler, für den das alles noch relativ Neuland war, der hat uns verflucht.
Das glaube ich.
Ja, und dann hat man den Zwischenstand und am Zwischenstand einfach auch nochmal kurz Pause gemacht. Wir waren so fix und alle, weil wir auch nicht richtig gut geschlafen hatten die Nacht davor und wir waren schon lange, lange unterwegs. Ich glaube, der Basti hat auch ein Nickerchen nochmal am Zwischenstand gemacht, als er auf uns gewartet hat. Aber dann sind wir einfach gemeinsam weiter hoch. Ich glaube, insgesamt waren es 8 Stunden, dass wir versucht haben, aus dem Vulkan wieder rauszukommen.
Boah, Wahnsinn. Wer noch nie beim Klettern war oder noch nie am Seil aufgestiegen ist, es geht ja alles aus reiner Muskelkraft. Keine Motoren, mechanischen Hilfen oder ähnliches. Und nee. 8 Stunden pure Muskelkraft, boah, das ist mir durch.
Ja, also ich habe dann immer noch genug Notreserven. Also bei mir ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass ich im schlimmsten Fall immer noch Reserven habe. Also ich werde immer so arbeiten, dass ich mich nicht ganz aufarbeite, dass ich immer versuche, noch ein bisschen Kraft zu haben, weil wir waren ja dann aus dem Vulkan draußen, aber immer noch nicht im Basislager. Ich konnte erst durchatmen, als ich dann heil und sicher mit allen im Basislager angekommen bin, weil dann habe ich gesagt, okay, jetzt passt es, jetzt sind wir in Sicherheit.
Das ist auch was, was viele unterschätzen, was ich auch bei Schneeschuhtouren und so weiter meinen Gästen gesagt habe. Denk dran, der Gipfel ist nur der halbe Weg. Wir müssen wieder runter. Bei dir ist es andersrum, bei dir musst du erst runter und dann wieder rauf. Ja. Aber klar, da braucht man noch Reserven. Ja.
Ja.
Also wir haben die Seile, wir haben die Seilverankerung, wir haben den sauren Regen. Das heißt auch schnelle Entscheidungen treffen, versuchen gute Entscheidungen zu treffen, Kraftreserven, schnelle Energiezufuhr. Und du hast die Gase angesprochen, das heißt, ihr habt da irgendwie Atemschutz noch dabei.
Wir haben mit Gasmaske gearbeitet, also vor allem im Krater drin waren die Gase teilweise dicht, teilweise auch überhaupt nicht, sodass wir die Masken weglassen konnten. Zum Glück, nämlich aufsteigen mit Gasmaske ist nicht so gut, aber wir mussten dann doch während einem großen Teil des Aufstiegs Gasmaske anziehen, weil die Gase wieder dichter wurden, gerade mit diesem Nebel vom, also man nennt es Vlog, vulkanischer Smog sozusagen, gerade mit dem Nebel von den Gasen war das sehr, sehr, sehr unangenehm.
Und dann unter der körperlichen Anstrengung aufsteigen am Seil, freihängend mit Atemschutzmaske. Mhm. Und wir alle haben es ja ein bisschen durch Corona kennengelernt, was es bedeutet, Atemschutz mal über längere Zeit zu tragen. Und dann fühlt euch mal rein, wie sich das anfühlt. Und das sind ja keine FFP-Masken, die ihr hattet, sondern schon richtige Gasfilter.
Genau, das ist so eine Plastikmaske, die so halb über das Gesicht ist und dann an der Seite Schutzfilter hat und nochmal zusätzlich Partikelfilter. Also man muss wirklich so sehr schwer atmen, so ähnlich ein bisschen, wenn jemand taucht, wie mit einem Atemgerät beim Tauchen, wo man die Luft auch wirklich ansaugen muss. So ist es dort.
Genau, hoher Atemwiderstand, aber es soll ja die giftigen Gase auch rausfiltern. Theoretisch.
Ganz genau. Allerdings gegen das allergiftigste Gas hilft die Maske nichts. Gegen Kohlenmonoxid hilft die Maske nichts. Und da muss ich gestehen, waren wir bei der ersten Expedition viel zu unvorsichtig. Wir wussten ja nicht, welche Gase im Vulkan sind, ob da nicht doch Kohlenmonoxid ist. Gerade wenn man nach unten geht, dann kommt man ja in eine Senke, wo sich Kohlenmonoxid ganz oft ansammelt. Wir hätten ein Messgerät mitnehmen müssen, haben das aus Kostengründen nicht gemacht und haben gedacht, wir kommen mit einer Kerze aus. So wie beim Kanarienvogel.
Also früher, früher hat man einen Kanarienvogel mitgenommen ins Bergwerk und ihr eine Kerze.
Ja, hat nur ein kleines Problem, dass es dort ein bisschen windig ist. Also der, also die heiße Luft steigt nach oben, lässt Platz für kalte Luft. Klar. Dann hat man immer so einen Zug und das ist natürlich für eine Kerze ziemlich doof. Ja. Wir haben es dann gemerkt, dass es blöd ist, aber wir haben gesagt, naja, wird schon irgendwie schief gehen, weil wir waren ja noch nicht ganz unten. Aber wir haben daraus gelernt.
Das glaube ich.
Ja, wir haben ziemlich viel daraus gelernt für unsere zweite Tour. Weil bei der ersten Tour haben wir sozusagen alles in den Sand bzw. in den sauren Regen gesetzt.
Genau, aber so im besten Wissen und Gewissen quasi. Also so das mit der Erfahrung, die ihr hattet vom Bergsteigerischen, vom Vulkan und auch mit den Experten wahrscheinlich zusammen abgestimmt, das beste Material mitgenommen und dann daraus gelernt.
Ich würde nicht sagen, das beste Material mitgenommen, weil es gibt feuerfeste Seile. Das konnten wir uns nicht leisten. Also die Firma Teufelsberger macht wirklich tolle feuerfeste Seile. Damals wussten wir das zwar, aber haben einfach gesagt, naja, es ist ja kein Feuer, braucht man ja nicht. Und das ist Lava, sowieso.
Ist klar, ist kein Feuer.
Ja, wir wollen es ja nicht in den See abseilen, das passt schon. Wir konnten es einfach nicht leisten. Ja. Wir haben mit den Aufstiegshilfen gearbeitet von Petzl, die hatten wir vom Klettern, aber wir haben uns jetzt nicht zusätzlich noch Sachen gekauft, die Arbeit einfacher machen würden. Das heißt, wir haben bewusst natürlich auf verschiedene Sachen verzichtet, die uns zusätzliche Sicherheit gegeben hätten, wie das Kohlenmonoxid-Messgerät, die wir uns aber einfach in dem Moment nicht leisten konnten. Das haben wir gemerkt, dass das ein Fehler war. Wir haben auch gemerkt, dass es gut ist, noch mehr Zeit zu haben, weil die Zeitkomponente bei uns das Hauptproblem gewesen war. Wir sind runter, als das Wetter noch nicht so stabil war, dass wir genau sagen konnten, das wird so lange halten. Genau, aber wir wussten, dass es geht.
Und mit der Erfahrung seid ihr wieder zurück, habt die zweite Expedition geplant und dann mit deutlich mehr Equipment oder mehr Manpower oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, unser Equipment war ja futsch. Die 600 Meter Seil, die wir mitgenommen hatten, waren kaputt. Bin nicht mehr ganz so sicher. Ich verdränge das gerne ein bisschen. Ich glaube, wir hatten auch nur ein Einfachseil, weil wir uns einfach nicht mehr leisten konnten. Es ist ja so teuer, das Ganze mit dem Flieger mitzunehmen und so. Und 600 Meter Seil ist halt schon viel.
Ist total viel und total teuer.
Also man muss es ja dann doppelt nehmen.
Genau, und auch für die Nicht-Kletterer. Es gibt Einfach- und Halb- und Zwillingsseile. Das heißt, beim Bergsteigen, gerade in Mehrseillängen-Touren, kann ich auf Halb- oder Zwillingsseile wechseln. Das heißt, ich kann den Seilverlauf gerade machen, habe eine Rückversicherung noch mit ein zweites Seil und ein Einfachseil, wie es der Name sagt, klettert man in einem Strick.
Hält beim Klettern schon ganz gut,
hält,
aber
klar.
Im Vulkan mit Gasen und Fumarolen und heißen Gasaustrittsstellen, mit Steinen, die von oben runterkommen, die man auch lostreten kann, das war natürlich auch die große Gefahr, dass vor allem der Thomas, der nicht so erfahren ist, auch Steine runtertritt, war das jetzt nicht die beste Idee, die wir hatten.
Nee, glaube ich.
Beim zweiten Mal haben wir einfach mehr Sachen mitgenommen, mehr Seile, mehr Zeit, mehr Essen, besseres Essen, Kohlenmonoxid-Messgerät und wir haben uns auch überlegt, dass wir im Vulkan zelten wollen, um die Zeit zu maximieren, die wir im Vulkan drinne sind. Wir hatten dann auch ein Budget bekommen von Red Bull, haben wir einen Film machen dürfen. Ich habe für Canon eine neue Kamera testen dürfen und alle fanden unsere, ja, zum Glück.
Mega.
Das war schon ganz gut, weil meine eigene Kamera so nah am Lavasee wollte ich dann doch nicht mitnehmen. Haben sie mir gesagt, ja, wir haben da so eine neue Kamera, magst du die testen? Und ich so, her damit, gerne. Was ich mich ein bisschen stutzig gemacht hatte, dass extra jemand aus London eingeflogen ist, um mir die Kamera zu überreichen, hat so ein Kästchen aufgemacht und ich so, ja, schön, Kamera, hab sie genommen, meinen Rucksack geschmissen, der hat mich ein bisschen pikiert angeschaut, aber hinterher habe ich rausgefunden, dass ich weltweit die Erste war, der diese neue Kamera, diese neue Kamera ausprobieren durfte und dass es ein absolutes Testmodell war, die erste Kamera, die sie überhaupt im Umlauf hatten.
Also eine große Ehre, so gesehen.
Genau.
Was dir aber gar nicht bewusst war in dem Moment, das war super praktisch, danke, da ist mein Rucksack rein damit.
Genau, und dann kann ich sie wenigstens schön im sauren Regen einsetzen, weil es mir egal ist, ja nicht meine.
Ja.
Und dann sind wir wieder nach Vanuatu geflogen, hatten auch ein größeres Team dabei, der Jochen Schmoll, der hat gefilmt, der war noch mit dabei, der Felix hat Assistenz gemacht, der hat wunderschöne Fotos von uns gemacht. Thomas war auch wieder am Start, mein Mann war auch wieder am Start und unsere lokalen Freunde, der Jimmy, der Gideon, auf die wir uns die ganze Zeit schon verlassen konnten, haben wir dann gesagt, okay, lass uns doch mal so eine kleine Zeltstadt bauen. Dann haben wir uns das gemütlich eingerichtet. Und beim ersten Mal haben unsere Freunde schon gesagt, ihr habt einen Fehler gemacht. Ihr habt den Zack-Zack nicht gefragt.
Wer ist Zack-Zack?
Vulkanflüsterer. Aha. Das ist der Vulkanflüsterer, den man fragen muss, damit man gutes Wetter im Vulkan hat oder für die Vulkanbesteigung. Oder überhaupt alles, was rund um die Vulkane ist, muss man Zack-Zack befragen.
Und der ist quasi verantwortlich zuständig für den Vulkan als Vulkanflüsterer vor Ort.
Ganz genau. Glaubst du an sowas?
Einfach und schnell gesagt würde ich jetzt sagen nein. Auf der anderen Seite habe ich beim Bergsteigen zu viel erlebt, dass ich mir nicht erklären kann. So, also ein klares Jein.
Ich habe auch gelernt, dass es Dinge gibt, die man akzeptieren muss, aber nicht erklären muss. Mhm. Oder nicht erklären kann.
Genau.
Und der Zack-Zack ist jemand, der sehr, sehr, sehr genau beobachtet. Das hat er von seinem Vater gelernt. Der war auch schon Vulkanflüsterer. Und der hat wirklich auch die Lava aufgehalten. Da steht heute noch ein Baum an der Stelle, wo er damals einen Stock in den Boden gepflanzt hatte. Der ist weitergewachsen, aus dem wurde ein Baum, wo der Lavastrom aufgehört hat, damit er das Dorf verschont. Und der beobachtet die Natur so lange, bis er es wirklich voraussagen kann, wann der Lavastrom anhält, wann ein guter Moment ist, in den Vulkan zu gehen, und hat sich dadurch natürlich eine absolute Autorität in seinem Stamm verdient. Und den Zack-Zack haben wir dann gefragt. Mhm. Er hat eine Kawa-Zeremonie veranstaltet. Das passiert so, dass die Wurzel von einer pfefferähnlichen Pflanze zerkaut wird. Es wird dann ausgespuckt und die Männer müssen es trinken. Zum Glück nur die Männer. Und dann war es so, dass wir nach dieser Kawa-Zeremonie tatsächlich schönes Wetter hatten. Unglaublich, aber wahr.
Toll.
Und dann hat der Zack-Zack gesagt, okay, jetzt könnt ihr gehen. Aha. Na gut, okay.
Ja, wenn der das sagt.
Es hat aber tatsächlich gehalten. Wir haben dann das ganze Basislager eingepackt, haben uns die Zelte wieder im Vulkan aufgebaut, also so 200 Meter tief im Vulkan, haben wir dann geschlafen. Nachts braucht man keine Taschenlampe, alles leuchtet rot, die Erde bebt so leicht, also quasi wie so ein bisschen dieses das Kind in Schlaf schaukeln. Und ich habe wunderbar geschlafen.
Keine Angst gehabt, dass irgendwas, eine Lavafontäne hochspritzt oder irgendwelche Lavasteine oder irgendwas runterkommen?
Nee, wie gesagt, das Einzige wäre das Erdbeben oder das Kohlenmonoxid. Erdbeben ist überall gefährlich. Kohlenmonoxid, wir haben darauf geachtet, dass wir nicht in der Senke übernachten, sondern ein bisschen erhöht. Und wir hatten ein Messgerät dabei.
Endlich, das Messgerät. Und du hast ja vorhin gesagt, in einem Gebäude ist ein Erdbeben sowieso viel gefährlicher als in einem aktiven Vulkan.
Ganz genau.
Ist klar. Okay, und dann habt ihr da übernachtet.
Und dann sind wir am nächsten Morgen runter. Also ich sage runter, weil wir dann an der Stelle standen, wo wir das letzte Mal waren und gemerkt haben, dass da kein Lavasee mehr da war.
Oh.
Der Vulkan ist kurz vorher ausgebrochen und man wusste das nur nicht, weil der Vulkan so wenig überwacht ist. Man hat zwar vermutet, aber nicht, dass der ganze Lavasee weg ist. Wir wussten aber, irgendwo muss er noch sein. Es hat so ein bisschen gedampft, geraucht. Also irgendwo ist er noch. Wir müssen nur noch tiefer runter. Und dann sind wir runter, noch tiefer. Und standen genau an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgegeben haben, als von unten so ein ganz heißer Gasschwall kam. Das ist ein Gassturm. Das war so heiß, ich habe mir sogar die Hände vors Gesicht gehalten, weil ich Angst hatte, dass mir das verglüht und mir sind so die Wimpern ein bisschen aufgerollt. Also das war wieder so ein Moment, wo man sagt, boah, was passiert denn, wenn das passiert und wir noch weiter in diesem Vulkan drin sind. Zum Glück kommt es nicht so oft vor. Also das war der erste Gassturm, den ich je am Bembo gesehen hatte. Also der Vulkan ist der Bembo auf der Insel Amberem. Und ich habe gesagt, naja, wie wahrscheinlich ist es? Misst doch mal, wie heiß es dort unten ist. Wie heiß sind denn die Steine dort unten? Der Thomas Boyer hat ein Temperaturmessgerät gehabt, so eine Art Laserpistole, wo er dann auf die Steine messen konnte. Die waren 80 Grad. In jeder Sauna ist es heißer.
Ja.
Das hält schon.
Geht.
Genau. Und dann haben wir Löcher gebohrt. Da unten gab es nämlich ein paar Steine. Und haben dort unsere Sicherungsgeräte verankert. Allerdings haben wir Removable Bolts verwendet. Das heißt, das sind Sicherungsgeräte, die man wieder rausnehmen kann. Die haben wir netterweise vom Stefan Klovatsch bekommen. Die waren bei ihm bei einer Expedition übrig geblieben. Der hat die schon öfter bei Expeditionen verwendet. Die halten eigentlich sehr, sehr, sehr gut, wenn man sie richtig verwendet. Und vielleicht nicht unbedingt gerade in einem aktiven Vulkan mit Gasen. Allerdings wollten wir wirklich nichts zurücklassen außer Bohrlöchern und es war uns sehr wichtig. Wir haben da einfach ein paar mehr eingebohrt. Wir haben dann zusätzlich auch wieder unsere Sandanker genommen. Das heißt, wir haben uns das erste Mal abgeseilt mit den riesengroßen Bauzäunen hinten drauf, was jetzt sicherheitstechnisch auch nicht so toll ist, weil wenn man stürzt und sich den Bau, diesen Teil vom Zaun irgendwo reinrammt, ist es nicht so ganz angenehm. Aber es war tatsächlich so, dass wir dann relativ viel Glück hatten, dass wir dann unten gute Ankerpunkte legen konnten, dass wir da auch bohren konnten und dass wir dann einen relativ sicheren Weg hatten, um noch weiter runterzugehen. Und dann wollte ich mich ins Seil einbinden und sagen, ja, lass uns runtergehen. Aber dadurch, dass der Gassturm vorher war, dass die Steine so heiß waren und dass man auch überhaupt nicht wissen konnte, was da weiter unten ist, hat der Basti gesagt, nee, stopp, du spinnst. Er hat gemeint, ich kenne mich beim Klettern nicht so gut aus und wäre im Notfall nicht so schnell wieder oben wie er. Naja, das konnte ich jetzt nicht widerlegen. Er klettert, seitdem er 3 ist, in den Bergen rum. Papa ist Vorsitzender vom Alpenverein von der Sektion Wolfratshausen. Dem wurde das sozusagen in die Wiege gelegt. Und wir haben uns wieder mal gestritten. Ich wollte ja als erster Mensch dort unten sein. Aber er hat gesagt, entweder ich oder keiner. Am Schluss hat er gewonnen. Mhm. Ich musste klein beigeben und musste zuschauen, wie er immer kleiner und kleiner und kleiner wurde. Das war, glaube ich, so die längste halbe Stunde meines Lebens. Du weißt nicht, was passiert. Mhm. Du weißt nicht, wie heiß es da ist, ob es nicht vielleicht doch Kohlenmonoxid gibt, ob man nicht einfach verglüht. Was passiert? Kann ja sein, dass man da einfach in so eine Gaswolke reinkommt und das war's. Wir wussten es ja oben nicht. Wir haben das Seil auch nicht mehr gespürt. Es war zwar immer noch gestrafft, aber es waren so viele Ecken und Enden, das konnte man da also irgendwann überhaupt Vibration nicht mehr. Also
keine Vibration oder kein nichts mehr?
Nee, das ging immer so viele verschiedene Absätze und irgendwie, also wir haben schon gespürt, dass da noch Spannung drauf war, aber sonst nichts. Auch nicht, dass es sich bewegt hätte vom weiter Abseilen. Und von außen schaut der ganze Vulkan wie so eine glühende Feuerfackel aus und 600 Meter im Vulkan drin ist schon ganz schön tief. Und wir steckten so in halber Höhe. Und also ich war mit dem Thomas Boyer da noch. Mit dem Thomas haben wir uns dann die ganze Zeit nur angeschaut und haben gesagt, schon komisch.
Ja.
Aber dann kam
aber der Funkspruch oder wie man Funkspruch.
Genau, wir hatten Walkies dabei, eben auch ein Sicherheitsaspekt, dass man miteinander kommunizieren kann. Wir hatten Walkies dabei und dann hat er gesagt, ich bin unten und es ist verdammt einmalig.
Wow.
Fucking amazing. Das genaue Zitat.
Ja, und dann bist du hinterher.
Dann durfte ich endlich runterkommen, wobei ich habe, glaube ich, den Thomas zuerst geschickt, dass ich geguckt habe, dass er gut am Seil war. Dann ist der Thomas gegangen und dann am Schluss endlich ich. Ich habe die ganze Zeit auch die Kommunikation mit dem Kraterrand oben gemacht. Unsere Freunde, der Jimmy, die Guides, die Lokalen, die waren oben am Kraterrand und eben der Felix, unser Assistent, der konnte das auch nicht, der war dann oben und wollte dann von uns Fotos am See machen mit einem Teleobjektiv. Mit denen haben wir dann kommuniziert und denen natürlich gesagt, dass alles okay ist, weil wir wussten nicht, ob wir Empfang haben unten oder nicht. Mhm. Von daher war das schon ganz wichtig, dass wir da auch klar kommunizieren, dass die uns im Notfall zumindest irgendwas runterschmeißen können. Also da rausbekommen hätte uns im Notfall keiner, auch kein Helikopter oder so. Wir hätten uns da schon wirklich selbst raushelfen müssen, aber sie hätten uns im Notfall vielleicht ein Wasser runterschmeißen können. Hätte vielleicht auch nicht wirklich funktioniert. Oder zumindest was zu essen oder so. Ja, dann durfte ich endlich runter. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich zuerst geschaut habe, dass der Himmel über mir wirklich so ein kleines Guckloch war. Das fand ich total beeindruckend, dass ich wirklich gemerkt habe, ich bin im Schoß der Erde drin. Und dann habe ich die Erde beben gespürt. Es hat so richtig gezittert und gewackelt, wie wenn man auf Wackelpudding laufen würde, wie man so ganz weiche Knie hat. Und dann war ich unten und habe einen Basti getroffen und wir wollten es schon feiern oder ich wollte ihn umarmen und sagen, wow, wie cool ist das denn? Bis wir gemerkt hatten, dass jetzt noch eine gefährliche Querung auf uns wartet. Und zwar kamen wir unten an und mussten aber, um zum See gucken zu können, um dahin zu kommen, mussten wir so einen Hang queren, den man nicht sichern konnte. Wenn wir quasi den Hang gequert hätten, wir haben ihn dann am Seil gequert, wir haben dann ohne Seil gequert, weil es wäre ja sowieso nicht, hätte nicht geholfen, weil wir dann trotzdem in den See gependelt wären, wenn es uns geschmissen hätte. Genau. Da war einfach alles lose, wir hatten keine Baumaterialien mehr und du kannst ja auch nicht quersichern ohne Zwischensicherung. Von daher hatten wir dann nochmal geflucht. Der Basti wollte schon sagen, nee, das geht nicht, bis wir dann tatsächlich gemeinsam übereinstimmen, gesagt haben, nee, das müssen wir jetzt schon machen und wird schon schief gehen. Hat tatsächlich dann gepasst und dann weiß ich noch ganz genau, wie ich den ersten Schritt zum Lavasee gemacht habe und in den Lavasee reingeschaut habe. Das war einfach nur unglaublich beeindruckend. Dieser brodelnde, blubbernde See, diese Urgewalt der Erde, dieser Atem der Erde, wie so ein Herzschlag. Das war gigantisch.
Glaube ich. Und da ist es auch wieder so dieses Strahlen, diese Begeisterung, dieses stelle ich mir wirklich toll vor. So nah dran zu sein, die Geräuschkulisse und alles.
Das ist ein Moment, der total verändert. Wenn man einfach merkt, man ist ein Spielball der Elemente, noch nicht mal so groß wie ein Staubkorn. Und die ganzen Fragen, die man sich immer so stellt, ja, der Sinn des Lebens, warum sind wir hier, was mache ich mit meinem Leben, die werden total unwichtig. Man ist einfach zu klein für diese großen Fragen. Man ist ein Spielball im großen Ganzen, aber darf dennoch da sein. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe dann in mein Tagebuch geschrieben, dass ich mich dann leise beim Vulkan und der Magie bedankt habe, dass ich den Moment erleben darf.
Ja, eindrucksvoll. Also viele Gefahren, vielen Gefahren getrotzt, so das beste Risikomanagement gemacht, was halt möglich ist in dem Rahmen, um dann so den Lebenstraum zu erfüllen.
Ja, so kann man sagen.
Boah, ja, danke dir für den Einblick.
Sehr,
total
sehr, sehr
schön.
Gerne.
Ja. Und gibt es die Vorträge noch regelmäßig oder bist du noch irgendwann mal irgendwo, magst du irgendwas teilen oder wo man dich das nächste Mal erleben darf?
Ich mache immer bei vielen Fotofestivals auch Vorträge. Also jetzt komme ich gerade bei Foto und Adventure aus Duisburg, bin nächste Woche auf dem Fotogipfel in Oberstdorf, habe also viele so Fotomessen im Outdoor-Bereich. Ich mache aber auch Keynotes für Firmen. Also da bin ich mittlerweile tatsächlich auch viel unterwegs, weil das natürlich sehr, sehr inspirierend ist, für mich auch mit anderen Menschen zu lernen, wie man das auf deren Firma beziehen kann. Jede Keynote mache ich selbst, extra für die Firma angepasst und lerne unglaublich viel auch über die verschiedenen Firmen, wie ich das am besten auf deren Philosophie anpassen kann, was man da am besten rausziehen kann. Das finde ich total spannend, auch in so verschiedene Bereiche reinschnuppern zu dürfen.
Also kein Standardvortrag, sondern individuell angepasst auf die einzelnen Firmen. Und man kann dich über deine Internetseite wahrscheinlich finden.
Genau, ulalohmann.com, über meine Redneragentur Econ auch. Aber man kann einfach auch bei weiteren Fragen mich direkt kontaktieren. E-Mail, Instagram vor allem auch, da bin ich sehr aktiv. Da sieht man dann immer auch, was wir gerade klettermäßig machen. Und wo der Manuk unterwegs ist, der jetzt mit seinen 5 Jahren in 50 Länder war und auf über 12 ausbrechenden Vulkanen dabei war und jetzt gerade heute seinen 6. Geburtstag feiert.
Schön. Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Schön.
Ja, danke.
Und am Ende habe ich ja meine Kategorie immer. Damit hat jetzt keiner gerechnet. Womit hat man denn bei dir oder womit kann man bei dir so gar nicht rechnen?
Oh, stopp. Eine Sache, mit der ich nicht gerechnet habe, dass ich mal ein Textbuch schreiben werde, wenn ich das schon erwähne, muss man auch sagen, das kann man meine ganze Geschichte auch noch nachlesen. Mhm. Ich habe nämlich als Fotograf ein Textbuch geschrieben.
Oh, schön.
Ja, im Red Bull Verlag. Aha. Nachdem ich viele Fotobildbände auch schon gemacht habe, habe ich ein Textbuch geschrieben. Ich mache das
ohne
jetzt.
Bilder.
Ganz genau. Da habe ich auch nicht damit gerechnet. Aber es wurde auch ein Bestseller. Wow. Genauso wie mein aktuelles Buch Vulkan Menschen. So eine Quintessenz in Bildern, was ich aus dem Leben rund um die Vulkane von verschiedenen Völkern weltweit gelernt habe.
Wow, schön. Gibt's wahrscheinlich überall im gut sortierten Buchhandel.
Ja, gerne bei mir auf der Webseite. Da spenden wir nämlich auch für die Menschen in der Südsee, die durch Vulkanausbrüche in Not geraten sind.
Okay.
Da machen wir schon seit Jahren ein Spendenprojekt und setzen da regelmäßig wirklich viele tolle Sachen um. Neue Schulen, Krankenhausstationen, Ersthilfe nach großen Vulkanausbrüchen. Also da konnten wir mit den Buchverkäufen schon viele Tausende von Euro dorthin überweisen, weil die Menschen sich ja auch für meine Bilder bereit erklären. Die lassen mich in ihre Welt. Ich darf ihre Philosophie kennenlernen mit meiner Kamera. Das sehe ich immer wie so ein Schlüssel zum Herzen der Menschen. Darf ich auf sie zugehen? Und da sollen sie auch was davon haben.
Ein bisschen was zurückgeben. Und zu meiner Frage, damit hat keiner gerechnet.
Dass ich nachts in Städten absolut Angst habe.
Ach, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht.
Ich habe in München noch nie nachts irgendwie S-U-Bahn oder sonst was genommen, wenn ich irgendeinen Vortrag habe und nachts zum Hotel laufen muss. Die anderen sagen immer, ja, das ist gerade da drüben, 200 Meter über den Bahnhofsplatz drüber. Ich traue mich nicht, das geht nicht.
Okay. Wobei ja München jetzt nicht irgendwie Frankfurt oder weiß nicht, wo ist. Also München ist
Frankfurt
schon eine.
Frankfurt habe ich sogar tagsüber schon Angst.
Ja, München ist ja so nachgewiesen die sicherste Stadt. Ne? Also so, wir kesseln ja gerne ein. Aber okay.
Nee, das, ich bin in Städten sehr unsicher, weil ich diesen Faktor Mensch nicht einschätzen kann. Faktor also Vulkan dich, kann man einschätzen.
Also für dich unberechenbarer als die Natur und ein Vulkan.
Viel unberechenbarer.
Okay. Interessant.
Ja. Wenn es da mal irgendwie Sicherheitsmanagement gibt, wie man sich da am besten drauf vorbereitet, komme ich gerne mal zum Coaching vorbei.
Genau. Sehr schön, Ulla. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank Danke für deine Zeit, danke für deinen spannenden Einblick und alles Gute und viel Spaß bei der Kindergeburtstagsfeier.
Ja, danke schön.
Und viel Erfolg und viel Gesundheit bei den nächsten Expeditionen und Touren.
Ja, danke und danke, dass ich auch da sein durfte, weil bei mir geht es wirklich vorrangig darum, dass ich mit meiner Geschichte anderen Mut machen darf, ihre eigenen Träume zu verwirklichen. Auch wenn es lange dauert, auch wenn man da ein gutes Risikomanagement braucht und viel Planung, aber irgendwann lohnt sich das total. Dankeschön und an die Zuhörer wünsche ich, den Zuhörern wünsche ich, dass sie auch ihre eigenen Träume verwirklichen können.
Schönes Schlusswort. Danke. Alles Gute.
Danke.
Das war der Arbeitsschutz-Podcast von SafeGuru bei A-Safe. Vielen Dank an Podcast Liebe und Stefan Winter für die Postproduktion und die Unterstützung. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Bis demnächst.